Und nun zum Sport.
Die Rolle des Bayern-Herausforderers war in den vergangenen Jahren im deutschen Fußball klar verteilt. In den allermeisten Fällen reihte sich hinter den Münchnern Borussia Dortmund ein. Der Club versteht sich bis heute als klare Nummer 2 in der Bundesliga und doch hat der BVB derzeit Mühe, überhaupt an der Tabellenspitze dran zu bleiben. Ganze 20 Punkte liegen die Dortmunder hinter Leverkusen. Ja, und die Rolle des Verfolgers haben kurioserweise nun die Bayern inne. Warum der BVB in dieser Spielzeit so weit zurückhängt, wie sie in Dortmund seit Jahren mit dem Auf und Ab der Mannschaft umgehen und wie es nun gegen PSV Eindhoven in der Champions League laufen könnte, darum geht es in dieser Ausgabe von Und nun zum Sport, dem Fußball-Talk der SZ. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich begrüße als Experten heute die Kollegen Uli Hartmann und Philipp Seldorf.
Hallo.
Hallo.
Uli, vielleicht zunächst eine Einschätzung von dir, wenn wir schon über die Partie gegen Eindhoven sprechen. Du hast für uns ja über das Hinspiel dieses Achtelfinals berichtet. Es gab ein 1:1. Was braucht's, damit der BVB am Mittwoch ins Viertelfinale kommt?
Also was es für den BVB am Mittwoch im Heimspiel gegen Eindhoven unbedingt braucht, ist eine Champions League-Leistung, so wie sie sie in den Gruppenspielen gezeigt haben und nicht unbedingt wie es im Hinspiel in Eindhoven war. Denn da wirkte die Mannschaft ungewohnt fahrig, also jetzt ungewohnt für die Champions League-Auftritte. Wir wissen ja, dass sie in einer Wahnsinnsgruppe Erster geworden sind. Und da war ich auch davon ausgegangen, dass Eindhoven sich als rechtes Glückslos fürs Achtelfinale entpuppt und sie das ganz gut hinkriegen. Aber das Hinspiel war ein großes Warnsignal, muss ich mal sagen. Die Mannschaft war fahrig, der Mannschaft fehlte offensiv-defensiv die Balance, der Mannschaft fehlte in der Rückwärtsbewegung und in der Defensive die Kompaktheit. Ihr fehlten die genialen Momente in der Offensive und deshalb kann ich es kurz zusammenfassen. Die Mannschaft muss gegen den Ball sehr viel kompakter spielen, eine deutlich bessere Restverteidigung zeigen und mit Ball einfach mehr Gradlinigkeit. Und wenn sie das so abrufen können wie aus den Gruppenspielen in der Champions League, dann werden sie es schaffen. Wenn sie das nicht abrufen können, ist alles möglich.
Oh, das klingt ja auf jeden Fall schon mal aufregend. Dann holen wir mal Philipp ins Boot, wenn man so will. Stand ja dieses Spiel in Eindhoven irgendwie sinnbildlich für viele Probleme des BVB. Wir haben ein paar schon gehört von Uli. Und irgendwie passte da trotz früher Führung ja wenig zusammen. Und man sah auch irgendwie, dass sie Probleme hatten, überhaupt das Spiel zu machen. Philipp, wie lautet denn deine Analyse insgesamt zu dieser doch irgendwie wankelmütigen Elf?
Naja, ich denke, der BVB leidet eigentlich während der gesamten Saison an demselben Problem. Sie sind mit sich und ihrem Spiel nicht zufrieden. Und sie haben auch Grund dafür, nicht zufrieden zu sein und retten sich eigentlich mit Ergebnissen über ihre Probleme hinweg. Das ist grundsätzlich nicht verwerflich und das ist auch viel besser, als sich nicht zu retten mit ordentlichen Ergebnissen. Das Dilemma bleibt aber bestehen und man hat so aus der Ferne das Gefühl, dass die Borussia ihre Rolle nicht gefunden hat, weil sie ja einfach eben mit sich nicht zufrieden ist. Und das setzt sich ja jetzt auch im Frühjahr schon wieder fort. Sie haben am Wochenende gewinnen können und das ist erstmal aller Ehren wert, denn sie haben in Unterzahl in Bremen bestanden und ja, da kann man nicht mehr erwarten, als mit einem Arbeitssieg den Platz zu verlassen. Trotzdem sind die Auftritte alle immer so ein bisschen gleich. Man hat immer so das Gefühl, es fehlt die Idee, es fehlt der kreative Geist in der Mannschaft. Es ist die Mittelfeldbesetzung ist meines Erachtens so der Kern der Unzulänglichkeiten im Spiel oder ja, des Mangels an Inspiriertheit. Und da werden sich die Dortmunder für die nächste Saison auf jeden Fall was einfallen lassen müssen.
Ja, du hast jetzt schon angesprochen, Siege in Bremen und davor auch gegen Union Berlin. Das sind ja tatsächlich Ergebnisse, mit denen man ja auch leben könnte. Und trotzdem ist Dortmund nicht im Soll. Wir haben es gehört, 20 Punkte Rückstand auf die Tabellenführung und Sebastian Kehl hat kürzlich auch im Doppelpass ja schon erwähnt, wir schauen da gar nicht mehr weit nach oben. Für uns geht es nur darum, es wieder in die Champions League zu schaffen. Uli, müsste man nicht trotzdem mehr erwarten von dieser teuer komponierten Mannschaft?
Ja, aber da möchte ich doch nochmal aufzählen, wo der BVB im Moment steht. Und da gibt es ein paar Punkte, wo man auch anerkennen muss, dass sie einige Sachen für den Moment erreicht haben. Sie sind vor 10 Monaten fast deutscher Meister geworden. Wir wissen, dass da ein paar Minuten gefehlt haben. Borussia Dortmund hatte sein Schalke-Erlebnis. Okay, das war Pech, da waren sie enttäuscht, da sind die Tränen geflossen. Im Moment ist der Status quo ja nun mal so. Dortmund hat von den 10 Pflichtspielen in diesem Kalenderjahr nur 1 verloren. Dortmund steht nach 2 Dritteln der Saison im Moment auf einem Champions-League-Platz. Dortmund hat sich letzte Woche ohne sein Zutun durch das Ausscheiden von Leipzig aus der Champions League für die Club-WM 2025 qualifiziert, wo die Millionen nur so regnen. Und Dortmund hat am Mittwoch gegen Eindhoven die Chance, ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Wenn man jetzt nur mal diese positiven Punkte herausfiltert, dann muss man sagen, ist es nicht so dramatisch, wie es zum Teil gemacht wird. Aber ich sehe, gegen wen die Dortmunder in den nächsten Tagen und auch Wochen spielen, und sage, bis Ende April wird sich entscheiden, ob das für Dortmund eine gute oder eine schlechte Saison gewesen sein wird. Denn gegen Eindhoven, ich habe es gerade gesagt, entscheidet sich, ob sie ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Am Sonntag gegen Frankfurt haben sie die Möglichkeit, einen Konkurrenten in der Bundesliga ein bisschen mehr zu distanzieren. Und dann spielen sie bis Ende April nämlich auch noch gegen München, Stuttgart, Leverkusen und Leipzig. Das heißt, die Dortmunder haben in den nächsten, ich weiß jetzt nicht, 7 Wochen wirklich alle Gegner, gegen die sie dann zeigen können, was sie wirklich drauf haben. Und Ende April, glaube ich, wird man ganz gut sagen können, das ist eine Saison, die für Dortmund akzeptabel ist. Oder nein, jetzt bei diesem Programm ist die Mannschaft komplett zusammengebrochen. Und ich glaube, das müssen wir noch abwarten, um über Dortmund schon ein endgültiges Urteil treffen zu können.
Trotzdem kann man ja ein bisschen in die Mannschaft reingucken, in den Kader auch, Philipp. Ein Grundproblem hat der Sportdirektor Kehl auch beim Doppelpass kürzlich genannt. Er sagte, dass man halt das Problem habe, dass man ständig die besten Fußballer verkaufen musste. Also ich nenne mal ein paar, das ist schon eine Weile her, Pulisic, Jadon Sancho, der ist jetzt wieder da, Haaland natürlich und zuletzt Jude Bellingham. Inwiefern würdest du so ein Argument gelten lassen? Also der arme BVB muss immer seine besten Jungs abgeben?
Naja, bis zu einem gewissen Punkt ist das natürlich richtig. Wenn ständig eben die überragenden Spieler verloren gehen, dann muss man halt immer wieder von vorne anfangen. Die Dortmunder haben nun mal den Anspruch, um die Meisterschaft mitzuspielen oder zumindest, sagen wir mal, in die Nähe des FC Bayern zu gelangen. Das war jetzt all die Jahre so ihr Verlangen und das haben sie ja auch oft eingelöst, in gewisser Form zumindest. Und da genügt es eben nicht zu sagen, ach, wir wollen uns für die Champions League qualifizieren, so wie das eben in Leipzig geschieht oder wie es auch viele Jahre in Leverkusen so war. Und der Anspruch ist einfach größer. Und man muss ja auch klar anerkennen, dass die Dortmunder ein unheimliches Geschick hatten bei der Anwerbung von Supertalenten. Also Dembélé und Sancho und Haaland und Bellingham, das sind ja potenzielle Weltklasse-Spieler. Oder auch gewesen, denn Jadon Sancho ist jetzt ja wieder da und der wird quasi gerade in Dortmund wird der sozusagen saniert, weil er ihn bei Manchester United nicht glücklich geworden ist. Also das ist aber ein Sonderfall natürlich. Nun, um aber jetzt auf die Rede von Sebastian Kehl zurückzukommen. Ja, es ist ein Argument, aber es ist natürlich nicht das entscheidende Argument. Die Dortmunder haben sich in den letzten 2 Jahren eine Mannschaft gebaut, die so eine gewisse Bodenständigkeit als Merkmal hat. Viele deutsche Spieler, viele Spieler, die so in der Bundesliga Erfahrung gesammelt haben. Und die Idee hatte für mich so einen gewissen Reiz und Wert. Ich dachte, das funktioniert ganz gut, aber man muss sagen, in dieser Saison kommt man nicht so richtig voran. Also man hat das Gefühl, die Dortmunder, für die Dortmunder ist Fußball gewissermaßen Pflichterfüllung. Ja, da fehlt es einfach so ein bisschen auch am Enthusiasmus oder eben daran, dass die sich mal an sich selbst berauschen und so, mal so ein zündendes Erlebnis haben. Und der Uli hat ja gerade das Programm aufgezählt. Insofern erübrigen sich auch alle Zwischenbilanzen, weil die Reihe dieser Spiele entscheidet darüber, wie man die Saison sieht, letztlich auch, wie man die Arbeit von Edin Terzic sieht, wie er unter Umständen dann eben auch von der Vereinsführung bewertet wird. Also wir sind in einem absoluten Zwischenstadium, wenn es um die Betrachtung von Borussia Dortmund geht.
Ich würde noch mal gern auf ein Zitat von Sebastian Kehl hinweisen. Das ist so ein bisschen rumgereicht worden in den letzten 2 Wochen nach seinem Auftritt im Doppelpass. Er sagte in Bezug auf die verpasste Meisterschaft zuletzt den Satz, wir haben Bayern letztes Jahr ein bisschen ins Straucheln gebracht und jetzt scheint es so, dass Leverkusen womöglich die Ernte daraus zieht. Das war vermutlich eher als Scherz gemeint so ein bisschen, aber Uli, verklärt das nicht ein bisschen auch das eigentliche, das eigentliche Mittelmaß und die Leverkusener Leistung auf der anderen Seite?
Ja, das ist ja eine Metapher, mit der ich gar nichts anfangen kann. Also die Dortmunder haben mit ihren Leistungen in der vergangenen Saison den Leverkusener mit deren Leistungen in dieser Saison keinen Weg bereitet. Die Dortmunder haben in der vergangenen Saison um ein Haar hätten sie ausgenutzt, dass die Bayern so ihre Schwierigkeiten hatten und dass die Dortmunder selbst einen wahnsinnigen Endspurt hingelegt haben. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, dann flossen die Tränen, dann war die Enttäuschung groß. Aber dass Leverkusen jetzt sogar die Bayern distanziert und die Dortmunder distanziert, daran haben die Dortmunder keinen Anteil.
Nee, das ist wirklich eine andere Geschichte, aber ich glaube, da in der Tat, da beleidigt man jetzt auch den Intellekt von Sebastian Kehl, wenn man ihm unterstellt, dass er das ernsthaft gemeint hat.
Ja, also ich glaube, man muss es ein bisschen kontextualisieren. Es war wahrscheinlich eher scherzhaft gemeint. Und er sagte übrigens auch, dass er Hochachtung hat vor der Leistung der Leverkusener, die einen Top-Top-Job machen. Trotzdem sprechen wir nochmal über diesen Vergleich, Uli. Es fällt schon auf, dass in Dortmund vergleichsweise viele aktuelle Transfers weit weniger gut eingeschlagen haben als bei Bayer Leverkusen. Welche Namen und Vergleiche fallen dir da spontan ein?
Also das ist für mich sowieso ein ganz maßgeblicher Punkt, wenn wir über die Schwierigkeiten von Dortmund in dieser Saison sprechen. Die Namen Bellingham und Haaland sind vorhin schon gefallen. Das waren 2 Spieler, die in den vergangenen 2-3 Jahren für Dortmund absolut relevant waren und auch mit ausschlaggebend dafür, dass Dortmund sich ganz sicher für die Champions League qualifiziert haben, beziehungsweise um ein Haarmeister geworden wäre. Die Kompensation dieser Spielerverluste hat meiner Meinung nach einfach in dieser Saison nicht so gut geklappt. Ja, man hat, und da gibt's, finde ich, ganz große Auffälligkeiten im Vergleich zu den Transfers, die Bayer Leverkusen getätigt hat, weil es zufälligerweise tatsächlich auch dieselben Positionen sind. Dortmund hat für hinten links Rami Benzibaini geholt, der in dieser Saison keine Rolle spielt. Leverkusen hat dort Grimaldo geholt und wir wissen, was er da leistet. Dortmund hat fürs zentrale Mittelfeld Marcel Sabitzer geholt, der seinen Job mal mehr, mal weniger gut macht. Leverkusen hat fürs zentrale Mittelfeld Granit Xhaka geholt, den der Torwart Lukas Radetzky kürzlich als Klebstoff bezeichnet hat. Ich finde, das ist das absolut passende Wort. Es gibt kein besseres Wort, um die Bedeutung von Granit Xhaka für die Mannschaft von Bayer Leverkusen zu beschreiben. Der hält da einfach alles zusammen. Und die Dortmunder haben für die Mittelstürmerposition Niklas Füllkrug geholt. Der macht es ganz ordentlich, finde ich. Ja, der ist manchmal auch lange nicht zu sehen, aber insgesamt ist er relativ effektiv. Und die Leverkusen haben natürlich Boniface geholt, der jetzt schon seit einigen Wochen ausfällt, aber vorher überragend war. Und wenn man die 3 Spieler, die 3 Positionen miteinander vergleicht, dann hat Leverkusen auf allen 3 Positionen den besseren Transfer getätigt. Dortmund hat jetzt nachgelegt mit Ian Madsen hinten links und Jadon Sancho für den Flügel. Ich glaube, das könnte sich in den nächsten Wochen noch auszahlen. Aber insgesamt, glaube ich, kann Dortmund mit seiner Transferpolitik in dieser Saison nicht zufrieden sein.
Dann schauen wir noch mal auf ein paar andere Spieler. Philipp, wie siehst du denn das Leistungsniveau? Ja, so eigentlich recht hoch angesehener Spieler wie Adeyemi, Süle, Emre Can, der jetzt Kapitän ist, oder auch eben der genannte Niklas Füllkrug. Müsste man mit solchen Leuten nicht eigentlich besseren Fußball spielen, präsentieren den Leuten, die ins Stadion kommen, diese 80.000, die da immer da sind?
Tja, den Anspruch könnte man könnte man stellen wollen, aber vielleicht überschätzt man die Spieler auch so ein bisschen. Also ja, ich habe auch den Eindruck, dass Nico Schlotterbeck und Süle, Niklas Süle, Entschuldigung, so ein bisschen stehen geblieben sind oder ja weniger an ihren Stärken gearbeitet haben, als man das von ihnen erwartet hätte. Also ich hielt beide, also die Kombination der beiden Innenverteidiger in Dortmund für einen echt guten Plan und habe eigentlich auch beiden große Entwicklungssprünge zugetraut. Letztlich sind die aber, finde ich, ausgeblieben. Und ja, die bewegen sich auf gutem Niveau, aber eben nicht auf dem Top-Niveau, das sie eigentlich in sich tragen. Das Problem ist, wie ich vorhin schon versucht habe zu erläutern, sehe ich aber am meisten im Mittelfeld. Und da ist Julian Brandt ja sogar jemand, der eigentlich die Erwartungen recht dauerhaft sogar mindestens erfüllt, wenn nicht sogar übertrifft, der eine gute Rolle spielt in Dortmund mittlerweile. Aber so aus der Tiefe des Mittelfeldes, da kommt mir einfach zu wenig Aufbauendes und Gestaltendes. Uli hat ja eben auch schon den Vergleich mit den Leverkusener Transfers gezogen. Und ja, das genau darin erkennt man die Unterschiede zwischen diesen Teams.
Und wie sieht's denn mit dem Trainer aus, Edin Terzic, Uli? Wie schätzt du denn seine Arbeit jetzt insgesamt ein? Er stand ja nun schon öfter in der Kritik, dass er diese Elf nicht dauerhaft weiterentwickelt. Ich glaube, im Winter war es auch mal ganz schön unruhig um ihn. Trotzdem scheint er einen gewissen Kredit im Verein zu haben, wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube, der Kredit von Edin Terzic bei Hans-Joachim Watzke und bei Sebastian Kehl ist ziemlich groß. Als er in der Saison 2021 für Lucien Favre eingesprungen ist, hat Dortmund einen wahnsinnigen Endspurt hingelegt. Auch in der vergangenen Saison, die er schon mit Terzic begonnen hatte, haben sie einen Wahnsinns-Endspurt hingelegt, wären fast Meister geworden. Ich finde, dass Edin Terzic bisher seine Sache gut gemacht hat. Ich finde, dass er bewiesen hat, dass er eigentlich der richtige Mann ist. Eigentlich sage ich, weil ich eben auch das Gefühl habe, in dieser Saison stockt's und hakt's. Die Mannschaft macht nicht den Eindruck, das absolut Maximale rausholen zu können, weder mental, leidenschaftlich noch fußballerisch. Und ja, das ist auch der Grund dafür, dass es an Terzic in der Branche und vielleicht auch intern beim BVB doch hier und da einen Zweifel gibt. Aber ich sage es nochmal, wir schauen uns mal die nächsten 7 Wochen an, dann sind wir ein bisschen klüger. Die Person Edin Terzic ist im Moment ein bisschen umstritten. Ich weiß auch warum. Die Ergebnisse sagen es, die Auftritte der Mannschaft zeigen es. Und da bin ich selbst sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich kann das jetzt nicht prognostizieren.
Was man aber schon sagen kann, und das ist ja Fakt, man hat Edin Terzic im Winter 2 Leute zur Seite gestellt als Assistenten, also der Verein. Nuri Sahin ist zurück, der ja früher im Mittelfeld gespielt hat, der ein Kind des Ruhrgebiets ist, wenn ich richtig liege. Genau. Und Sven Bender, 2 ehemalige Vereinshelden also. Philipp, kannst du dir vorstellen, was man damit bezwecken wollte? Was steckt hinter so einem Move?
Ja, also ich habe keine Geheiminformationen zu dem Vorgang. Offensichtlich ist für mich, dass da 2 Spieler oder 2 ehemalige Spieler heimgeholt wurden, von denen die in Dortmund sehr hohes Ansehen haben und eine hohe Geltung und ihre Qualitäten auch wirklich außerhalb des Spielfeldes auch unter Beweis gestellt haben. Nuri Sahin ist ein sehr intelligenter Spieler gewesen und dass der seine Spielintelligenz dann auch in den Trainerjob überträgt, das ist eine total berechtigte Annahme. Und Sven Benders positive Einstellung zum Fußball ist auch unbestreitbar. Die Voraussetzung aus idealistischer Sicht, dass man dem echten BVBler Edin Terzic jetzt 2 weitere echte BVBler an die Seite stellt und die eine heilige Allianz bilden und der Borussia zu noch mehr Ruhm verhelfen. Die finde ich, die ist berechtigt, ist natürlich aber, wie gesagt, idealistisch und daher auch ein bisschen verklärt. Und generell erkennt man ja in Dortmund so einen gewissen Hang zur Nostalgie und zum Heimholen. Das ist Beispiel Jadon Sancho ist ja auch eines, das in diese Reihe passt. Und wenn diejenigen, die den Fußball eben immerzu als brutales Geschäft beschreiben, zu Gehör kommen, dann taucht eben das Argument auf, ja, dass da eben schon der Nachfolger für Edin Terzic ins Haus geholt wurde und sozusagen herangezogen wird, also vor allem Nurin Sahin. Das sind aber Unterstellungen und die kann man jetzt einstweilen ignorieren. Ich glaube ja auch immer noch an das Gute im Menschen und glaube deswegen, dass diese Zusammenarbeit tatsächlich einen Mehrwert ergibt, die von dem gerade Terzic als Cheftrainer auch profitieren kann.
Also ich war eigentlich relativ sicher, dass man das aus atmosphärischen und motivatorischen Gründen gemacht hat. Einfach zwei Spieler dazu holen, die noch die Sprache der Spieler sprechen, weil sie dieses Alter haben. Offiziell ist Nuri Sahin ja auch für offensives Spiel in der Mannschaft zuständig und Sven Bender für defensives Spiel. Da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich seit der Winterpause keine Verbesserung und dachte aber auch, dass es, was die Mentalität der Mannschaft angeht, mit den beiden vielleicht auch leichte Fortschritte geben könnte, bin ich auch noch skeptisch und zögerlich mit der Beurteilung.
Aber in Sachen, jetzt haben wir das Wort erwähnt, Mentalität, Einstellung, Willensstärke, was ja auch zuletzt in den letzten Jahren manchmal ein Problem war, da könnte man sich ja vorstellen, dass einer wie Sven Bender durchaus Impulse geben könnte, oder?
Nee, es ist immer so, diese 1-zu-1-Rechnungen, die sind halt oft sehr vereinfacht gedacht, ne? Wenn man meint, Sven Bender hätte eben als Fußballer durch seinen Kampfgeist und eben seine Mentalität der Mannschaft viel gegeben, dann ist es nicht folgerichtig zu meinen, dass ihm das eben auch als Co-Trainer gelingt.
Das kann natürlich auch noch ein Faktor sein, ja. Aber ich denke mir, dass man vielleicht das im Hinterkopf hatte. Einerseits Vereinsikone, naja, Ikone ein bisschen hoch, aber doch einer, der viel geleistet hat. Und andererseits eben jemand, der auch dafür bekannt ist, dass er gewisse Attribute einbringen kann.
Auch Jonas, auch als Wechselspiel mit den Fans, also dass der BVB jetzt keine großen Personalien tätigen muss, um die Fans noch weiter zu motivieren und anzutreiben, das ist ja wohl klar. Aber wenn ich im Stadion bin, in diesem Wahnsinnsstadion mit seinen fast 82.000 Zuschauern, dann hatte ich zuletzt manchmal das Gefühl, da nehme ich jetzt einfach mal exemplarisch, vielleicht ist es auch zu populistisch, das Hoffenheim-Spiel als Beispiel. Ja, da hatte man ja fast das Gefühl, dass die Dortmunder unter dieser Wahnsinnsatmosphäre phasenweise leiden. Ja, eigentlich muss die das ja beflügeln, hat es jahrelang auch getan, auch in dieser Saison schon. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber wenn diese Mannschaft gegen Hoffenheim spielerische Probleme hat und die für den Moment akut auch nicht lösen kann, dann ist so eine Wahnsinnskulisse eben schon eine Belastung. Und das hast du der Mannschaft in dem Spiel ganz konkret auch schon ein bisschen angemerkt. Das heißt, das Wechselspiel zwischen den Fußballern und den Fans, gerade bei den Heimspielen, ist in Dortmund so wahnsinnig wichtig und in entscheidenden Spielen vielleicht sogar auch gefährlich. Das haben wir im letzten Heimspiel gegen Mainz halt auch gesehen, als sie die Meisterschaft verspielt haben. In diesem Stadion kann alles passieren, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und das hat sich in dieser Saison ganz besonders gezeigt, finde ich.
Dann noch ganz zum Schluss ein Ausblick. Philipp, wie siehst du denn dann langfristig die Perspektive des Clubs? Aki Watzke wird als Clubboss im Herbst 2025 dann sich zurückziehen. Wie ist der BVB dann aufgestellt? Also Sebastian Kehl ist sicherlich eine Figur, die da in eine gewisse Rolle schlüpfen könnte. Aber ist der Verein auf Dauer dann weiter ja die Nummer 2 in Deutschland oder ist man diese Rolle jetzt vorerst an Leverkusen los? Wie siehst du den BVB dann aufgestellt?
Ja, letzteres ist tatsächlich eine Frage, die sich jetzt aus der aktuellen Situation heraus stellt. Leverkusen ist ja in dieser Saison nicht nur dazu angetreten, bessere Ergebnisse zu erreichen als im vorigen Jahr. Und was sie ja dann auch einlösen, oder was sie gerade wirklich einlösen, sondern die planen schon einen gewissen Aufbruch in die Zukunft. Die haben noch eine Menge vor. Und da geht es dann aber natürlich immer um die zentralen Figuren. Bleibt Trainer Xabi Alonso? Wie lange bleibt Florian Wirtz? Die Aussichten, dass beide auch in der nächsten Saison in Leverkusen sind, die sind nicht so schlecht. Und man kann damit rechnen, dass die laufende Saison für Bayern 04 eine totale Ermutigung darstellt, den Ehrgeiz voranzutreiben und auch noch mehr zu tun und unter Umständen auch finanziell zu wagen. So, insofern sehe ich Bayer 04 Leverkusen absolut als Herausforderer für Borussia Dortmund, die ja nun jahrelang eben sehr mehr oder weniger unangefochten die Nummer 2 in Deutschland war. Und diesen Platz müssten die Dortmunder erstmal zu verteidigen wissen. Das wird schwer genug. Die werden auch es nicht einfach haben, in die Champions League zu kommen, wenn der Bundesliga nur 4 Plätze dort zustehen. Eventuell kommt ihr zur Hilfe, kommt den Dortmunder zur Hilfe, dass für die umgestaltete Champions League auch ein 5. Platz für die Bundesliga abfällt. Das würde sicherlich große Erleichterung schaffen. Aber ich sehe die absolut in einer Rolle von herausgefordert sein. Und wenn es um die Clubführung geht, dazu nur ein Wort, dass der Hans-Joachim Watzke jetzt eben noch bis Ende des nächsten Jahres seine Geschäftsführertätigkeit fortsetzt, lässt mich glauben, dass er noch lange nicht von der Bildfläche dort verschwinden wird und noch lange ein wichtiges Wort mitsprechen wird, denn er wird sicherlich eine Funktion im Verein erhalten danach, die ihm Einfluss sichert. Und das wird man dann sehen, wie weit dieser Einfluss reicht, aber es wird jetzt keine gravierende Zäsur in der Führung entstehen, da bin ich mir relativ sicher.
Also, soweit zur Lage bei Borussia Dortmund. Der Club bleibt in mancher Hinsicht ein Rätsel für uns. Eigentlich eine hochtalentierte Mannschaft, ein Verein mit riesigem Umfeld und viel Potenzial. Doch die großen Erfolge liegen, abgesehen von 2 Pokalsiegen, schon länger zurück. In der aktuellen Form ist man kein Herausforderer für die Bayern und schon gar nicht für die überragenden Leverkusener. Aber am Mittwoch besteht die Chance, es ins Viertelfinale der Champions League zu schaffen. Dafür braucht es einen Sieg im Heimspiel gegen Eindhoven. Und da werden wir bestimmt auch wieder von Uli hören, der für uns hoffentlich von diesem Spiel berichtet. Ich danke euch beiden fürs Mitplaudern und danke ebenso unserem Produzenten Carlo Sarski. Für Feedback und Rückfragen sind wir unter podcast@sz.de erreichbar. Ich sage danke fürs Zuhören und Glück auf, wie man in Dortmund sagt.
Danke und tschüss.
Bye, bye.